Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit der Frage, was zu machen ist, wenn die Tabletten nicht helfen und Anfälle trotz des Therapieversuchs mit zwei oder mehr Tabletten nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Hier geht es vor allen Dingen um die Sinnhaftigkeit des Einsatzes alternativer Methoden. Im Prinzip gibt es eine Gruppe, die operative Epilepsiebehandlungen beinhaltet. Und es gibt eine andere Gruppe, wo man durch Diätformen die Situation verbessern kann. Lassen Sie mich zuerst über die chirurgischen Maßnahmen sprechen. Auch hier gibt es zwei Dinge. Es gibt einmal Stimulationsverfahren des Gehirns. Das heißt, das Gehirn wird durch elektrische Systeme gereizt in einem bestimmten Muster und man erhofft sich dadurch eine Reduktion der Anfälle. Ich erläutere das später noch genauer. Auf der anderen Seite gibt es eine Methode, Stücke aus dem Gehirn zu entfernen, von denen man vorher nachgewiesen hat, dass sie epileptisch aktiv sind und die Epilepsie des Patienten tragen. Das nennen wir Epilepsiechirurgie. Die Epilepsiechirurgie hat sich in den letzten 20, 30 Jahren endlich aus ihrem Dornröschenschlaf heraus entwickelt und wird heute weltweit sehr breit eingesetzt. Wir denken, dass etwa 5-10% aller Menschen mit Epilepsie Kandidaten für einen epilepsiechirurgischen Eingriff sind. Der epilepsiechirurgische Eingriff hat den ganz großen Vorteil, dass der Patient häufig nach der epilepsiechirurgischen Maßnahme geheilt ist, das heißt ohne Medikamente und weitere Anfälle sein Leben gestalten kann. Das ist insgesamt nicht ganz so einfach. Das hören Sie in einem anderen Podcast an. Bei der Epilepsiechirurgie wird identifiziert, also erkannt, dass eine bestimmte Stelle im Gehirn verantwortlich für die Anfälle ist. Und es wird geprüft, ob diese Entfernung, die Entfernung dieser Hirnstruktur dazu führt, dass das Gehirn nicht anschließend weniger leistungsstark ist. Ist auch manchmal nicht so ganz einfach. Ich mache ein Beispiel. Ein Epilepsieherd liegt in dem Sprachareal eines Patienten. Wenn ich ihn entferne, ist der Patient sprachgestört. Wenn der Patient aber sehr früh seine Epilepsie begonnen hat, hat das Gehirn gelernt, mit der anderen Hirnseite zu arbeiten, wenn Sprache produziert wird und der Herd kann gefahrlos entfernt werden. Dies Ganze wird in einer sogenannten prächirurgischen Epilepsiediagnostik abgearbeitet. Das Ergebnis ist dann, ja, diese Struktur, die häufig auch eine Strukturauffälligkeit im Kernspin hat, ist verantwortlich für die Epilepsie. Sie kann entfernt werden. Erst dann fängt der Chirurg an zu operieren. Wie operiert wird, ist relativ egal. Es gibt ganz normale neurochirurgische, also gehirnchirurgische Verfahren, diese Strukturen zu entfernen. Neuerdings gibt es auch ein Laserverfahren, wobei über eine Laserelektrode im Kernspintomogramm die krankhafte Struktur zerstört wird. Das ist ein sehr schonendes Verfahren. Es wird in Deutschland leider von den Krankenkassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht finanziert. Punkt. Es ist sehr teuer, sodass Finanzierung aus der eigenen Tasche etwas problematisch ist. Bei bestimmten Epilepsieformen, linker Schläfenlappen zum Beispiel, kritische Gedächtnissituation, sogenannte hypothalamische Hämatome, sehr besondere, kann man bei den Krankenkassen eine Finanzierung erreichen, wenn ihr Arzt, vor allen Dingen die, die die Abklärung gemacht haben, das sind spezielle Neurologen mit epileptologischem Schwerpunkt, kann man dies auch bei gesetzlichen Krankenkassen in der Finanzierung erreichen. Also die epilepsiechirurgische Maßnahme ist etwas so Positives, dass wir empfehlen, dass nach dem Versagen von zwei Medikamenten einzeln oder in Kombination über ein solches Verfahren nachgedacht wird und die Frage in einem spezialisierten Zentrum geprüft wird. Stellt sich dabei raus, dass die epilepsiechirurgische Maßnahme sehr, sehr kompliziert ist, dann würde man noch 3-4 Medikamente ausprobieren, bevor man diesen Weg beschreitet. So entspricht es den Richtlinien oder Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die sich damit auch beschäftigt hat. Die anderen Verfahren, die auch chirurgischer Natur sind Und dabei werden Elektroden zum Beispiel ins Gehirn eingeführt bei der tiefen Hirnstimulation, sind invasivere Verfahren, die aber nie zum Ziel haben die Anfallsfreiheit. Mit diesen Verfahren kann die Anfallssituation der Patienten verbessert werden. Das muss man immer in Rechnung stellen. Am weitesten verbreitet auf der Welt ist die Vagusnervstimulation. Hierbei wird an der Halsseite eine Elektrode eingebracht und wie mit einem Schrittmacher diese Elektrode angegangen und sie sendet dann elektrische Reize an den Nervus vagus. Die gehen ins Gehirn und führen dort nach einer gewissen Zeit zu Umbauvorgängen, die die Epilepsie positiv beeinflussen. Von der Wertigkeit her ist die Vagusnervstimulation wie ein weiteres antikonvulsives Medikament. Das bedeutet aber, dass sie doch einen Vorteil hat. Wenn ich ein antikonvulsives Medikament einsetze, dann führt dies im Endeffekt dazu, dass ich doch mehr Nebenwirkungen habe. Wenn ich dieses Verfahren einsetze, habe ich keine Nebenwirkungen, keine negativen Auswirkungen auf eine Schwangerschaft oder Ähnliches. Deswegen hat sich die Vagusnervstimulation auch weltweit ganz gut durchgesetzt. Geschätzt werden etwa 200 bis 250.000 Menschen weltweit damit behandelt. Wie gesagt, Anfallsreduktion auf 50% und mehr bei etwa 50% der Patienten, damit wie ein neues Medikament im Epilepsiebereich. Die tiefe Hirnstimulation ist viel komplexer. In Deutschland sind vielleicht 50 Patienten behandelt worden. Die Erfolge sind sehr widersprüchlich. Das Verfahren wird in Deutschland nur noch ganz selten eingesetzt. Europaweit werden im Moment alle Daten gesammelt. Die Arbeit ist schon geschrieben. Sie ist noch bei keiner Zeitschrift eingereicht, wird wahrscheinlich am Ende des Jahres bei einer Zeitschrift eingereicht werden. Und wir werden dann sehen, wie die Datenlage ist. Dieses Verfahren der tiefen Hirnstimulation ist nur in Europa zugelassen. In den USA hat es keine Zulassung bekommen. Dort gibt es ein auf den ersten Blick sehr elegantes Verfahren, was auch sehr propagiert wird. Das ist die responsive Therapie. Das heißt, die Therapie mit einer elektrischen Stimulation reagiert nur, wenn eine Elektrode im Gehirn einen Anfall auch entdeckt und wird dann durch die Stimulation diesen Anfall stoppen. Es ist sehr umstritten, wie man die Daten der Firma, die dieses Produkt herstellt, werten soll. In Europa ist noch keine Zulassung für dieses System beantragt worden. Es ist in den USA zugelassen, kostet deutlich über $100.000 dort und ist wahrscheinlich nur in sehr begrenzten, bestimmten Fällen sinnvoll angewendet. Weitere Stimulationsverfahren sind im Aufbau. Es gibt Stimulationselektroden, die werden unter die Haut am Schädel geschoben und durch den Knochen hindurch erfolgt der elektrische Effekt. Die ersten Daten von 30 Patienten sind erstaunlich erfolgreich. Das wird in den nächsten Jahren in Deutschland sich möglicherweise etablieren. Außerhalb der operativen Verfahren gibt es noch etwas, was eine große Bedeutung in der Epilepsietherapie, vor allen Dingen bei Kindern, hat. Es handelt sich um die Ketodiät. Bei der Ketodiät wird der Kohlenhydratanteil reduziert und der Fett- und der Eiweißanteil ist höher. Die Energie nimmt der Stoffwechsel aus dem Fett, was verbrannt wird, und er bildet dabei sogenannte Ketonkörper, die im Urin nachgewiesen werden können mit einem einfachen Stick. Man kann also den Erfolg der Diät mit einem einfachen Kontrollstick, das ist ein kleiner Streifen, Plastikstreifen mit einem chemischen Reagenz drauf, der sich verfärbt, wenn genügend Ketonkörper gebildet werden, kontrollieren. Einleitend tut man das in aller Regel mit Fertigprodukten, die diese Mischung an Eiweiß, Kohlenhydrat und Fettanteil haben. Und man wird in der ersten Phase Getränke aus diesen Dingen heraus herstellen und die trinken. Kommt dann der Übergang in die Ketodiät, die ich mit dem Kontrollstreifen im Urin nachweisen kann, dann kann man sich selbst an spezielle Nahrungsmittel gewöhnen, aus denen der Kohlenhydratanteil reduziert ist. Dafür gibt es spezielle Bücher und Kochbücher. Das war eine, oder nicht nur war, ist eine erfolgreiche Diät zum Abnehmen. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Und man kann mithilfe dieser Bücher eine etwas abwechslungsreichere Kost herstellen in der man dann in der zweiten Phase der Keto-Diät vor allen Dingen auch Kinder, die unter Umständen sehr davon profitieren, am Ball behalten kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn die Medikamente versagt haben, nicht alles zu Ende ist. Man kann in einer solchen Phase zunächst die Frage der Epilepsie-Chirurgie mit unter Umständen sehr hohem Erfolg überlegen. Man kann in Stimulationsverfahren einsteigen, da ist der Erfolg nicht so hoch, aber man kann dadurch ein nebenwirkungsreiches Medikament ersetzen und man kann in bestimmten Fällen mit einer sogenannten Keto-Diät eine sehr akzeptable Anfallssituation erreichen.